Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Gabi Wuttke.
Guten Abend. Warum sich Journalisten und Menschenrechtsorganisationen zusammenschließen, was den Filmarchitekten Rolf Zehetbauer auszeichnete und wie heute über das Theater von morgen diskutiert worden ist. Themen dieser Stunde. Julian Assange. Seit fast 10 Jahren muss er in Isolation leben. 2019 stellte Donald Trump einen Auslieferungsantrag, um den Whistleblower der Spionage anzuklagen. Sein Nachfolger, US-Präsident Biden, lässt davon nicht ab. Für die Freiheit des Mannes, der die Welt über die Grausamkeit der amerikanischen Militäreinsätze im Irak und in Afghanistan informierte und dessen Plattform WikiLeaks Einblicke in den Aktionismus auch der CIA lieferte, haben sich heute Journalistinnen und Reporter stark gemacht. Erstmals haben sich Organisationen zusammengeschlossen. Sie arbeiten in der Schweiz, in Österreich und Deutschland. Christian Mier spricht für Reporter ohne Grenzen. Schönen guten Abend.
Das wünsche ich Ihnen auch.
Wie ist dieser Zusammenschluss zustande gekommen?
Zustande gekommen ist das aufgrund des Journalisten Okan Biliki, der für den Spiegel arbeitet. Und der hat verschiedene Organisationen in Deutschland angesprochen, hat gesagt, wollt ihr nicht das mal zusammen machen?
Und der Anlass war die Verzweiflung?
Ja, auch aus Verzweiflung, aber auch einfach nochmal ein deutliches öffentliches Statement zu setzen. Wir stehen hier zusammen. Denn es gibt ja auch in der Journalismus-Szene eine Diskussion über den Fall Julian Assange. Und diesen Diskussionen vorzubeugen, glaube ich, ein deutliches gemeinsames öffentliches Signal zu setzen. Wir, die für den Journalismus einstehen, stehen zusammen für die Freilassung von Julian Assange.
Aber kann man nach so vielen Jahren noch von Vorbeugen sprechen? Denn ich sehe das ähnlich wie Sie. Man kann sich wundern, dass es keine großen Zusammenschlüsse bislang gab, eben um die Solidarität mit ihm zu zeigen, gerade im journalistischen Bereich.
Ich glaube, man muss alles versuchen. Und ich glaube, alle möglichen Organisationen sind auch immer wieder für Julian Assange eingetreten. Aber es ist jetzt auch, gerade wo wir auch eine neue Bundesregierung hier haben, die für eine wertebasierte Außenpolitik einstehen will, vielleicht auch nochmal eine Chance, hier in Deutschland ein starkes Zeichen zu setzen.
Wenn wir jetzt also nicht auf die Regierung in der Schweiz und in Österreich, sondern auf die Bundesregierung in Berlin schauen. Bundeskanzler Scholz hat die Partnerschaft mit den USA als gerade besonders wichtig bezeichnet. Zu Assange schweigt er weiter. Die Grünen haben nur als Opposition seine Freiheit gefordert. FDP-Chef Lindner positioniert sich mit dem Wunsch nach einem fairen Prozess. In den USA sollte Assange ausgeliefert werden. Warum duckt sich diese Ampelkoalition weg?
Offenbar unterliegt die Ampelkoalition dem Trugschluss, dass man unter Freunden keine Kritik üben könne. Aber gerade unter guten Freunden, das weiß ich selber, schätzt man doch, wenn man ehrlich ist miteinander, wenn man offen miteinander ist. Und ich glaube, die Ampelkoalition muss aufpassen, dass sie eben nicht diesen Fehler wiederholt, den viele andere Regierungen vor ihnen gemacht haben. Insofern fordern wir Olaf Scholz explizit auf, kommende Woche, wenn der US-Präsident Joe Biden trifft, die Freilassung von Julian Assange zu fordern. Und Annalena Baerbock fordern wir auf, genauso wie Vizekanzler Robert Habeck, dass sie das, was sie in der Opposition gesagt haben, auch in der Regierung einstehen. Denn sonst, muss man ganz ehrlich sagen, ist diese wertebasierte Außenpolitik am Ende doch deutlich entwertet.
Könnte es auch sein, dass der Besuch jetzt gar nicht der optimale Moment für die neue Bundesregierung ist, mit Biden zu sprechen, sondern das Urteil des obersten Gerichts in Großbritannien abzuwarten, weil man dann Fakten auf dem Tisch liegen hat? Oder glauben Sie, es wäre tatsächlich besser, jetzt schon mal, egal wie die Entscheidung in London ausfällt, jetzt schon mal bei Biden, sage ich mal, freundlich vorzusprechen?
Ich glaube, man muss keine Fakten mehr abwarten. Und das ist, glaube ich, das, was das Enttäuschende war an der Äußerung von Annalena Baerbock, als sie neulich auf die Entscheidung zur Auslieferung angesprochen wurde, als sie sagte, sie müsse erstmal die Entscheidung noch lesen. Nein, die Fakten zum Fall Julian Assange liegen alle auf dem Tisch. Die Fakten sind bekannt. Julian Assange ist zu Unrecht im Gefängnis. Er wird zu Unrecht verfolgt. Und da habe ich ganz ehrlich 0,0 Verständnis, wenn man jetzt noch irgendwelche Fakten abwarten muss. Insofern geht es hier um einen ganz wichtigen Fall für die Pressefreiheit. Da kann man sich nicht darauf hinausreden, dass man noch irgendetwas lesen müsse. All das ist gut dokumentiert.
Barack Obama hatte kurz vor Ende seiner Amtszeit ja Chelsea Manning begnadigt. Warum, glauben Sie, fährt sein Vize Joe Biden als US-Präsident denselben Kurs wie Donald Trump?
weil sich Julian Assange mit ganz mächtigen Institutionen in den USA angelegt hat. Und das sind die Nachrichtendienste, die Geheimdienste in den USA. Und das war eine große Auseinandersetzung, eine gefährliche Auseinandersetzung. Und diese Nachrichtendienste, die werden sicherlich auch bei Joe Biden sagen, bitte halte diese Ermittlungen aufrecht. Das ist das, was ich vermute. Aber diese Nachrichtendienste haben eine unterschiedliche Sicht natürlich auf den Grundgedanken von dem, was an die Öffentlichkeit gehört und was nicht. Und Julian Assange und WikiLeaks haben genau ja die Kriegsverbrechen von Militär und Nachrichtendiensten enthüllt. Und insofern hat er sich dort mächtige Feinde gesucht.
Hat denn der Vorwurf, über den wir jetzt sprechen, Einfluss auf die Aktivitäten von Whistleblowern in der Schweiz, in Österreich und Deutschland? Inwiefern wirkt denn der Prozess in Anführungszeichen Assange seit Jahren?
Das Auslieferungsverfahren gegen Julian Assange und die Anklage sind einerseits tatsächlich natürlich gegen Julian Assange gerichtet. Aber damit möchten die USA, da sind wir fest von überzeugt, ein Signal gegen Whistleblower und gegen Journalistinnen und Journalisten weltweit sichern. Und insofern glaube ich, ist es schon eine Verunsicherung, die, so wie ich das beobachte, die Diskussionen, die ich erlebe, die ich erfahre, an denen ich teilnehme, dass dort eine Verunsicherung stattfindet. Und sollte Julian Assange ausgeliefert werden, dann ist, glaube ich, die einhellige Meinung und Wahrnehmung in der journalistischen Gemeinschaft, dass das ein Präzedenzfall für die Pressefreiheit, weil sich dann eigentlich niemand mehr sicher sein kann, der über Themen nationaler Sicherheit, über Themen von Nachrichtendiensten berichtet, über Kriegsverbrechen berichtet, ja, am Ende vielleicht selber strafrechtlich verfolgt zu werden und ausgeliefert werden zu können. Dort auf der Anklagebank müssten ja eigentlich sitzen nicht nur Julian Assange und WikiLeaks, sondern müssten eigentlich alle Medien, die an den Enthüllungen mit WikiLeaks beteiligt waren, sitzen. Guardian, Spiegel, Le Monde, New York Times, die sitzen aber dort nicht. Man hat es sich auf WikiLeaks abgesehen, auf Julian Assange abgesehen, um letztlich den ganzen Journalismus zu verunsichern.
Sagt Christian Mier, der Geschäftsführer der deutschen Sektion von Reporter ohne Grenzen. Zusammen mit 5 Journalistenorganisationen wird die Freiheit von Julian Assange gefordert. Danke, Herr Mier.
Danke auch.
Raumpatrouille Orion, das Boot, die unendliche Geschichte, die Comedian-Harmonists. Über 68 Spielfilme hat Rolf Zehetbauer in Szene gesetzt. Für Cabaret mit Liza Minnelli erhielt der Filmarchitekt 1973 einen Oscar. Kurz vor seinem 93. Geburtstag ist Rolf Zehetbauer gestorben. Wie er zu seinem Beruf kam, hat er so geschildert.
Ich wurde in der Residenz beim Steineklopfen als Vorbereitung für Studium. Und neben mir war ein Schauspieler, der hat gesagt, wer doch Filmarchitekt, der musste nicht so viel lernen. Dann bin ich zu Bavaria gefahren, an die Pforte. Da haben die gesagt, gehst in Halle 1, da drehte Rühmann gerade einen Film. Und da war ich dort beim Produktionsleiter und der hat gesagt, komm, bleib gleich da.
Bernhard Henrich ist Kollege von Rolf Zehetbauer und entscheidet mit, wer einen Oscar bekommt. In den 90ern hat er mit Rolf Zehetbauer zusammengearbeitet. Einen schönen guten Abend.
Ja, guten Abend.
Bei welchen Filmen waren Sie beide ein Team?
Also ich habe mit ihm einiges gemacht. Ich habe den Erfolg gemacht. Damals der Regisseur war Franz Seitz. Ich habe Comedian Harmonies mit ihm gemacht, die unendliche Geschichte 3. Und ich habe bei ihm im Designsender öfters gearbeitet an Filmen, die nachher leider Gottes woanders gemacht wurden oder später, zum Beispiel Phantom of the Opera, Regie Joel Shoemaker. Das haben wir monatelang vorbereitet, auch schon im Ausland, in Prag und in Paris. Und dann leider Gottes gab es den Golfkrieg, da wurde der Film um Jahre verschoben und der Rolf Zehetbauer, der war mit seinem Designsender eine Institution, wo sich vor allen Dingen Warner Brothers damals gerne hingewandt hat, um Sachen überhaupt entwickeln zu lassen, weil eben Rolf alles hatte in seinem Designcenter. Er hatte jedes Gewerk, Artdirektoren, die mit ihm das Konzept ausgearbeitet haben, danach auch die Bauüberwachung gemacht haben. Es gab wirklich dann auch Zeichner, die dann die ganzen Details gezeichnet haben, Leute, die kalkulierten. Er hatte alles da. Insofern mussten die nicht Leute engagieren, sondern bekamen das Design konzipiert, inklusive Preise und ja, alles, was dazugehört.
Also ganz offensichtlich war Rolf Zehetbauer ein Teamplayer. Konnte er denn begeistern oder andere besonders gut von seinen Ideen überzeugen?
Ja, im Umgang mit Menschen, er war halt toll. Also ich würde mal so sagen, wer seine Arbeit gut gemacht hat, der hat es unheimlich gut bei ihm. Er hat dafür gesorgt, dass man gut bezahlt wurde, dass man wirklich auch frei arbeiten durfte, weil er konnte sehr gut überblicken, ob es in seinem Sinne läuft. innerhalb des Konzeptes und auch innerhalb des Budgets. Und dann hat er einem sehr viel Möglichkeiten gegeben, sich zu entfalten und was dazu beizutragen. Und insofern war das dann für diejenigen, die damit zurechtkamen, war es natürlich toll. Also ich habe gerne mit ihm gearbeitet.
Am Anfang der Karriere stand Raumpatrouille Orion. Das ist ja bis heute ein Entdeckerfundus. Mit Bleistiftanspitzern, Plastikbechern und Wasser hin baute er die Kommandobrücke. Was seine Ideen anbelangt, gerade in Bezug jetzt auf diese legendäre deutsche Fernsehserie, war er ein gewitzter Mensch oder war es die Fantasie, die seine Arbeit bestimmte?
Ja, gewitzt. Gewitzt war schon beim Entwerfen von allem. Ich meine, im Allgemeinen ist es ja auch so, dass man überhaupt mal guckt, was gibt es auf Schrottplätzen, was gibt es zu kaufen, was gibt es eben, was man einfach umbauen kann, was dann nachher das darstellt, was man eigentlich machen will. Ne? Die Fantasie hat seine Arbeit schon bestimmt. Er hatte immer Großes im Kopf. Also zum Beispiel Comedian Harmonist, die ganzen Bühnenentwürfe, wo die Comedian Harmonist aufgetreten sind, das hat ihm Spaß gemacht. Da ist er drin geschwelgt. Also sowas, das war sein Ding. Wobei jetzt ins kleinste Detail konnte er ja auch nicht gehen. Von der Zeit geht das ja nicht. Deshalb hat er ja ein Team. Und da ließ er sich aber auch dann was zeigen und was vorschlagen, hat das angenommen, mit ihm in seine Visionen eingebaut. Vor allen Dingen, wie er die Leute so am Zügel haben konnte, wie er ihnen die Möglichkeiten gab, kreativ mitzugestalten und mitzumachen, hat praktisch alles Kreative rausgeholt aus jedem und jedem auch das Gefühl gegeben, dass er wichtig ist. Und das hat er schon gewitzt gemacht.
Die Raumpatrouille wurde in Schwarz-Weiß gedreht. Was machte er mit Farben?
Ja, mit Farben ist es so, da habe ich ja viel gelernt bei ihm. Er hat oft Farben zusammengestellt, was ich dann zuerst sehr gewagt fand. Zum Beispiel haben wir beim Erfolg, der Film spielt in den 20er Jahren, ein Café einrichten müssen. Ich habe in Dänemark damals ein wunderschönes Café, die ganze Ausstattung eines Cafés gefunden gehabt. Das war mit Sitzgruppen in Jugendstil und so weiter. Und er hat dann die Farben ausgesucht und hat die Wände streichen lassen in Pink, in Braun, in Orange. Ich dachte, oh nein, das kann ja nicht sein. Das ist doch kein Konzept. Und dann noch mit Kupfer. Und nachher habe ich, als es fertig wurde, gesagt, das ist unglaublich. Es sind ja wirklich die Farben des Jugendstils, mehr oder weniger. Das hat so gut ausgesehen. Also er war sich da schon sehr sicher, was er macht.
Welche seiner Arbeiten hat Ihnen am besten gefallen? Was werden Sie immer in Erinnerung behalten als jemand, der so maßgeblich war für die Filmarchitektur?
Schwer zu sagen, weil mit ihm zu arbeiten, die Arbeit, die er gemacht hat, die war so toll und die hat er in jedem Film halt toll gemacht. Die Aufgaben sind ja immer unterschiedlich in der unendlichen Geschichte. Da war alles Fantasy. Das war halt ganz toll gelöst, wie er das auch gemacht hat, wie er eben seine Vision verwirklichen konnte. Das hat mich begeistert. Und unendliche Geschichte fand ich toll gemacht. Ja, eigentlich fast alles, was wir so gemacht haben.
Bernhard Henrich über seinen Kollegen Rolf Zietbauer, der im Alter von 92 Jahren gestorben ist. Herr Henrich, vielen Dank für Ihre Zeit.
Gern geschehen.
Fazit: Die Kultur vom Tage im Internet. deutschlandfunkkultur.de/Fazit.
Macht aus Strukturen Utopien, so hieß die Podiumsdiskussion heute Abend in der Berliner Volksbühne. Eine Veranstaltung im Rahmen der Reihe Become Visible. Die große Überschrift soll für die Praxis bedeuten, wie könnte die deutsche Theater- und Kulturlandschaft diverser, gerechter und angstfreier werden. Eberhard Spreng hat zugehört. Wer kam denn zu Wort?
Na, es kamen verschiedene Gruppen zu Wort. Kulturpolitikerinnen und Kulturpolitiker, Künstlerinnen und Künstler und natürlich auch ein Wissenschaftler. Das heißt, natürlich, auf jeden Fall war das eine große Bereicherung für diesen Abend. Es ist ein sehr bunter Abend, sehr launig moderiert von Edil Beida. Ein bisschen so eine Blödelmoderation gelegentlich auch, was dem Ernst des Themas vielleicht nicht angemessen ist, aber dann auch wiederum dem Ort, dem Roten Salon und vielleicht dem Format, das man dort in der Volksbühne pflegt. Nein, es gibt einfach eine wichtige Studie, die 2019 herauskam über Macht- und Strukturasymmetrien der Macht am Theater von Professor Dr. Thomas Schmidt, der auch ein bisschen, wir werden später noch darüber sprechen, an diesem Abend zu Wort kommen sollte. Vor allem aber war das ein Abend, der jungen Künstlerinnen, Nachwuchskünstlerinnen die Möglichkeit geben sollte, die verschiedenen Teile mit Diskussion, Podiumsdiskussion und Keynote voneinander abzusetzen und künstlerisch auch ein bisschen was auf der Bühne zu bieten. Vor allem aber ganz am Anfang oder gegen Anfang der Veranstaltung gab es die Möglichkeit, dass Angelika Sajek, Gründungsmitglied des Vereins Pro Quote Bühne, die sich also für die Gleichberechtigung von Frauen in allen Bereichen der Bühne einsetzt. Angelika Sajek gab man die Möglichkeit, einfach mal zu erklären, worum es denn eigentlich bei dieser Initiative ursprünglich ging.
80% der Intendanten und der Direktoren erste und zweite Leitungsebene an den Theatern und Opernbetrieben sind männlich besetzt. 70% Regisseure und sogar 75% Autoren, das Wort auf den Bühnen Deutschlands ist männlich geprägt. Und ich finde das wirklich unglaublich. Von 130 Orchestern in Deutschland, was denkt ihr, wie viele werden von Frauen geleitet? 3.
Und diese Zahlen, stammen die vom Wissenschaftler Thomas Schmidt oder beziehungsweise was hatte er heute dem Abend beizutragen?
Er hatte die Rolle sozusagen in einer doch sehr ausführlichen Keynote gewissermaßen die Geschichte und die Entwicklung dieser von ihm so beschriebenen deutschen Theaterkrise genau herzuleiten. Und zwar auch schon von den 60er Jahren über die Krisen, die wir heute auf der Leitungsebene haben. Er erinnerte daran, dass es in den letzten 14 Jahren über 60 Management-Krisen Erscheinungen an Theatern gab. Wir erinnern uns ja an Düsseldorf, wir erinnern uns an Derkern, wir erinnern uns an verschiedene Theater, die in die Krise geraten sind, aufgrund von Managementfehlern. Und er sieht es im Wesentlichen daran, dass das Theaterintendantenmodell der 1980er Jahre bis heute eigentlich fast unverändert beibehalten worden ist und dass das der Komplexität des Vorgangs Bühne und Leitung der Häuser überhaupt nicht mehr entspricht. Und er hat es auch ein bisschen erzählt, dass dem Theater natürlich auch allmählich das Publikum abhanden kommt. Er spricht von Überproduktion, davon, dass früher 700 Zuschauer durchschnittlich in einer Aufführung saßen und heute sind es nur noch 300 Zuschauer. Und er endete mehr oder weniger auch mit einem Appell, dass nämlich die wenigen 9%, die regelmäßig ins Theater gehen, dass jeder von denen eigentlich für Theater Werbung machen solle.
Was mich erstaunt hat, war die Zahl, die wir in der Untersuchung auch nochmal bestätigen konnten, dass über 60% aller Menschen noch nie im Theater waren. Und dorthin müssen wir. Wenn jeder von uns, der ins Theater geht, nur eine Person überzeugt, dann steigen wir rasant und dann könnte so ein wunderbarer Multiplikationseffekt entstehen. Und eigentlich bräuchten wir alle Patenschaften für Nicht-Theatergängerinnen.
Ein ziemlich einfacher, aber kluger Gedanke. Wie stand es dann heute Abend um die Geschlechtergerechtigkeit?
Na, die war merkwürdig verteilt. Wir haben sowohl Frauen als auch Männer auf der Bühne gehabt. Wir hatten vor allem Künstlerinnen auf der Bühne, die für ihre kleinen Zwischenspiele, wenn man so will, verantwortlich zeichneten. Bei den Diskussionsrunden waren es doch dann erstaunlicherweise auch wiederum ein bisschen die Männer, die vielleicht ein bisschen an entscheidenden Punkten vielleicht etwas markantere Äußerungen gewagt haben. Zum Beispiel auch in der Frage, wie kann man denn mit Gleichstellungsbeauftragten umgehen? Wie kann man diese Geschlechterungerechtigkeit, Gender Pay Gap, Ungleichheiten reinigen oder bewältigen? Helge Lind, der kulturpolitische Sprecher in der Bundestagsfraktion der SPD, kam mit einem sehr klaren Votum für ein entschiedenes Eintreten der Kulturpolitik in Fragen auch von Durchsetzung von Quotenregelungen.
Wenn etwas geregelt ist, gesetzlich ist, hebt das auf ein anderes Level. Deshalb sind ja auch Strukturenveränderungen so. Man kann schön sagen, wir machen jetzt persönliche Bekenntnisse. Es wird aber nach meiner Einschätzung nicht wirken. Es muss knallharte Vorgaben geben und die sind nicht sozusagen brosam oder Almosen. Wir machen jetzt so mal Diversitätsbeauftragte und die hängen da hoffnungslos rum, sondern das muss sozusagen ins Arkanum der Macht rein. Deshalb finde ich es auch richtig, Direktorien und so weiter. Nur dann wird sich was ändern. Wenn wir wollen, dass Stadttheater überleben und eigentlich besser finanziert werden müssen, dann hat das auch bestimmte Bedingungen.
Auch das war ja eben ein ganz engagierter Redebeitrag. Wie bilanzieren Sie den Abend?
Ja, es ist ein Schritt auf einem sehr langen Weg, weil sehr deutlich geworden ist, dass es nicht nur am guten Willen liegt, am fehlenden guten Willen irgendwelcher patriarchalischer, chauvinistischer Intendanten, Männer, die an diesen Machtpositionen kleben, obwohl Macht auch durchaus Thema war, Macht korrumpiert eben halt. Es ist vor allem, und das ist das Verdienst von Thomas Schmidt gewesen, festzustellen, dass die strukturellen Probleme an den Bühnen vorherrschen. Also die Machtstruktur muss völlig neu aufgestellt werden, vom Intendantenmodell umgekehrt zu einem kooperativen, partizipativen Modell von Theaterleitungen. Das muss eigentlich strukturell sich ändern und dann können auch, glaube ich, all diese anderen Probleme deutlich einer Verbesserung entgegengehen.
Ebert Spreng über die Podiumsdiskussion Macht aus Strukturen, Utopien heute Abend in der Berliner Volksbühne. Weiter geht's mit Bettina Ritter.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die österreichische Lichtkünstlerin Brigitte Kovanz ist im Alter von 64 Jahren gestorben. Sie gilt als eine der prägendsten Künstlerinnen Österreichs. 2009 erhielt sie den Großen Staatspreis, die wichtigste Auszeichnung für Kunstschaffende in Österreich. Bei der Venedig-Biennale 2017 repräsentierte sie Österreich gemeinsam mit Erwin Wurm. 2018 wurde Kovanz mit dem Deutschen Lichtkunstpreis ausgezeichnet. Besonders bekannt waren ihre Lichtinstallationen im öffentlichen Raum. Dauerhafte Installationen von Brigitte Kovanz befinden sich unter anderem auf der Salzburger Staatsbrücke und auf dem Dach des Wiener Leopoldmuseums. Der niederländische Verlag Ambo Antos hat sich für die Veröffentlichung des Buches Der Verrat von Anne Frank entschuldigt. Man entschuldige sich aufrichtig bei allen, die sich durch das Buch angegriffen fühlen, hieß es in einer Mitteilung. Die Autorin Rosemary Sullivan präsentiert in dem Buch die These eines internationalen Rechercheteams, wonach der jüdische Notar Arnold van den Berg die Jüdin Anne Frank verraten habe, die sich von 1942 bis 1944 mit ihrer Familie in einem Amsterdamer Hinterhaus versteckte. Die These wurde öffentlich massiv angegriffen, vor allem auf ihre Beweisbarkeit hin. Jetzt will der Verlag den Druck des Sachbuches aussetzen, bis das Forscherteam eine Reihe von Fragen beantwortet habe, hieß es. Ausländische Korrespondentinnen und Korrespondenten in China haben sich über äußerst schwierige Arbeitsbedingungen im Land beklagt. Das geht aus der jährlichen Umfrage des Auslandskorrespondentenclubs hervor. Demnach gaben 99% an, dass die Arbeitsbedingungen nach ihrer Einschätzung nicht internationalen Standards entsprechen. Man sei besorgt über das Tempo, mit dem die Medienfreiheit in China abnehme. Bei der täglichen Arbeit wurde über Visa-Verweigerungen, Überwachung, Einschüchterung und Belästigung berichtet. 62% gaben an, mindestens einmal von der Polizei oder anderen Offiziellen an der Berichterstattung gehindert worden zu sein. 88% derer, die die Region Xinjiang in Nordwestchina besucht haben, berichteten, verfolgt worden zu sein. Rund 3 Wochen vor Beginn des Straßenkarnevals hat der Kölner Karnevalspräsident Christoph Kuckelkorn von der nordrhein-westfälischen Landesregierung eindeutige Corona-Regeln gefordert. Man wolle ein klares Statement von der Politik, ob es in Richtung Öffnung oder Verschärfung gehe, sagte Kuckelkorn dem Kölner Stadtanzeiger. Der organisierte Karneval habe sich bisher auf Bitte der Landesregierung sehr zurückgehalten. Kommerzielle Anbieter bieten aber nun teilweise eigene Formate an. Das führe zu einem Ungleichgewicht und könne dem Brauchtum dauerhaft Schaden zufügen.
Fazit.
Ab morgen gilt in Deutschland ein erweitertes Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Die Große Koalition hatte im letzten Jahr beschlossen, entschlossener gegen Hass in den digitalen Kommunikationsnetzwerken vorzugehen. Darum dieses Datum mit diesem Wortungetüm. Anbieter hatten nämlich rechtswidrige Inhalte nicht zufriedenstellend aus der Welt geschafft. Matthias C. Kettemann von der Uni Innsbruck ist Plattformforscher und hat den Bundestag 2019 als Sachverständiger beraten. Schönen guten Abend.
Einen schönen guten Abend.
Sind die Pflichten der Anbieter jetzt im Gesetz für Sie klar genug formuliert?
Das neue NetzDG ist auf jeden Fall klarer geworden. Es sind auch noch einige andere Pflichten dazugekommen und vor allem vor dem Hintergrund des bald kommenden Rechtsakts über digitale Dienste wird das Internet in Deutschland immer rechtsstaatlicher.
Posts über schwere Straftaten, um in diesem Kontext zu bleiben, müssen ab morgen nicht nur gelöscht, sondern samt der IP-Adresse des Verfassers dem Bundeskriminalamt gemeldet werden. Auf wie viel Mehrarbeit müssen die Behörden sich denn da einstellen? Was glauben Sie?
Das Bundeskriminalamt hat 200 Mitarbeiter eingestellt. Allerdings haben die noch eine Schonfrist, weil ein Verwaltungsgericht noch nicht entschieden hat, wie die Klage der großen Unternehmen gegen das Gesetz ausgehen wird.
Gehen wir davon aus, dass das Gericht zu einem Urteil im Sinne des Gesetzes kommt? Wie hoch wären denn da Strafen, wenn herauskommt, dass etwas nicht gemeldet wurde? Andersrum gefragt, auf wie viel guten Willen der Anbieter bleiben wir angewiesen?
Nun, die Strafen, das kann bis zu 500.000 Euro sein, in bestimmten Fällen auch etwas mehr. Es sind jedenfalls keine Beträge, die eine Plattform nachhaltig stören würden. Es geht hier also um eine wichtige symbolische Maßnahme. Wenn das Gericht wirklich zu dem Schluss kommt, dass hier keine Verfassungswidrigkeit vorliegt, dann werden sich die Plattformen daran halten, genauso wie sie dies ja auch mit den anderen Bestimmungen im Netzwerkdurchsetzungsgesetz tun. Auch deswegen, weil eine ähnliche Klausel auch im Rechtsakt über digitale Dienste ist. Also auch das neue Gesetz, das aus Brüssel kommt, hat ein Meldeverfahren und auch da besteht die Möglichkeit, rechtswidrige Inhalte dagegen vorzugehen.
Das heißt, wir brauchen gar keine Kontrolleure der Kontrolleure?
Man braucht immer Kontrolleure der Kontrolleure. Das ist auch etwas, was im Netzwerkdurchsetzungsgesetz etwa durch das Bundesamt für Justiz vorgesehen ist, im Rechtsakt über digitale Dienste, durch eine europäische Plattformaufsicht vorgesehen ist. Plattformen sind zwar wichtig als, ja, nennen wir sie, erstinstanzliche Inhaltskontrolleure, aber auf jeden Fall muss sichergestellt werden, dass die Abwägung, die sie hier treffen, zwischen Informationsfreiheit und Meinungsäußerungsfreiheit, dass die rechtsstaatlichen Grundsätzen unterliegt.
Sie sagen, Kontrolle braucht es immer. Gibt es denn für Sie das Ei des Kolumbus, was diese Kontrolle anbelangt?
Wir befinden uns bei den Plattformen in privaten Rechtsräumen. Die Plattformen herrschen dort zunächst einmal und das tun sie auch zu Recht, weil es sich ja um private Unternehmen handelt. Aber wir haben auch erkannt, dass die langen Jahre, die die Staaten den Plattformen freie Hand gelassen haben, nicht gut war für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Und um dieses Primat des Gewinns zurechtzurücken, braucht es öffentliche Stellen, braucht es eines gesellschaftlichen Diskurses auch darüber, wie man Plattformrecht besser machen kann.
Vielleicht können Sie den ganz aktuellen Fall für uns kommentieren. Spotify und der Millionen-Podcaster Joe Rogan haben heute reagiert, nachdem Neil Young und Joni Mitchell ihre Musik gelöscht haben, weil sie nicht mit Corona-Leugnern auf einer Plattform auftreten wollten. Das Unternehmen will jetzt Aufklärungslinks setzen, im Gegensatz zu YouTube, die eine Folge komplett gelöscht hat. Ist das in Ihrem Sinne?
Ich bin ein großer Fan von freier Kommunikation. Wir müssen aber anerkennen, dass im Kontext öffentlicher Gefahren für die öffentliche Gesundheit bestimmte Inhalte zwar rechtmäßig sind, also nicht unbedingt illegal sind und sicher auch nicht strafrechtlich verfolgt werden müssen, dass diese aber, wenn sie sehr stark verbreitet werden, zu gefährlichen Folgen für individuelle Rechtsgüter und auch für öffentliche Gesundheit führen können. Und deswegen sind gerade im Kontext der Bekämpfung von Corona, ist es durchaus sinnvoll, bestimmte Äußerungen entweder zu qualifizieren oder ihnen nicht unbedingt eine große Plattform zu geben. Man muss sich vor Augen halten, dass ein Joe Rogan regelmäßig hunderte Millionen Menschen erreicht mit seinen Sendungen.
Damit ist viel Geld zu verdienen.
Ja, damit hat Spotify über die Jahre viel Geld verdient. Zuletzt hat er auf Instagram veröffentlicht ein Video, wo er sagt, dass dieser Podcast ihn auch überwältigt hat und von ihm gar nicht mehr so richtig beherrscht werden kann. Und wenn jetzt die Person, die hunderte Millionen Menschen erreicht, sagt, ja, sie hat das gar nicht mehr so unter Kontrolle, das deutet doch darauf hin, dass es eine Instanz geben muss, die sich auseinandersetzen muss mit der Wirkung dieser Informationen Und wenn Spotify jetzt nach langer Zeit als eine der letzten Plattformen sanfte Hinweise setzt oder kontextualisiert, dann ist das auf jeden Fall ein sinnvoller Schritt. Ich würde eher nicht gleich auf die Nuklearoption gehen und sagen, ja, schalten wir doch den ganzen Podcast ab oder werfen wir ihn ganz raus. Ich denke, es ist viel sinnvoller, punktuell gegen problematische Informationen vorzugehen. Das betrifft natürlich nicht illegale Inhalte. Ich denke da zum Beispiel an Mordkomplotte in Telegram-Gruppen.
Habe ich das jetzt aber richtig verstanden, dass Spotify zumindest einen Aufklärungslink setzt, ist nicht die Macht von zwei Musikgrößen wie Neil Young und Joni Mitchell, sondern betrifft das Thema?
Die Kontrollinstanz ist hier der gesellschaftliche Druck, den Spotify sieht, und das wirtschaftliche Interesse, das sie haben, weiterhin sehr viele Musiker auf ihrer Plattform zu haben. Die Nutzerinnen und Nutzer haben hier nichts zu vermelden. Die Staaten können rechtlich auch nichts tun. Das heißt, in diesem Kontext ist es oft eine Art Reputationsdruck. In diesem Fall auch der Druck dieser beiden Künstlerinnen und Künstler. Spotify wollte verhindern, dass sich hier jetzt eine Austrittslawine entwickelt und haben einen Pflock in den Boden geschlagen.
Professor Matthias C. Kettemann über das neue Netzwerkdurchsetzungsgesetz und den Fall Spotify Joe Rogan. Morgen tritt das Gesetz in Kraft und ich danke für das Gespräch und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.
Vielen Dank, einen schönen Abend.
Die 59. Kunstbiennale in Venedig, sie wird keine Biennale sein, denn die letzte fand ja 2019 statt. Ob die älteste Kunstausstellung ihrer Art am 23. April eröffnet wird? Yilmaz Cevior, Direktor des Museums Ludwig in Köln, kuratiert den deutschen Pavillon und er hat sich für eine Arbeit der Konzeptkünstlerin Maria Eichhorn entschieden. Schönen guten Abend, Herr Cevior.
Guten Abend.
Was für ein Gefühl haben Sie? Tut Italien, tut Venedig alles, was möglich ist, damit die Biennale wie geplant endlich stattfinden kann?
Davon gehe ich aus. Also die Architekturbiennale hat ja auch stattgefunden, wenn auch mit einem Jahr Verspätung. Und ich glaube, unter noch größeren Restriktionen, als ich das jetzt Ende April diesen Jahres annehmen werde für die Kunstbiennale. Ich bin da sehr zuversichtlich.
Wie sieht es denn jetzt auf dem Gelände aus? Wird da hektisch gearbeitet oder wirkt es irgendwie auf Sie geruhsam, weil noch niemand wirklich weiß, was noch alles passieren kann?
Hektisch gearbeitet wurde, als ich Ende Dezember, also sprich vor einem knappen Monat, da war nicht. Aber es wird gearbeitet. Ich habe auch Kuratorinnen getroffen, die dann vor Ort auch waren, in den Pavillons quasi vor Ort umgeschaut haben. Also es war Ende Dezember, wie gesagt, schon eine gewisse Betriebsamkeit spürbar, aber ich glaube, hektisch wird es dann im März, April.
So kurzfristig?
Ja, also das ist auch, wenn die Biennale, wenn die große Ausstellung, die ja von Celia Alemani gemacht wird, da sind immer so ungefähr so 6 Wochen installieren und dann sind die ganzen Künstlerinnen und Künstler da. Die Planung ist natürlich schon wesentlich früher erfolgt und die Architektur ist teilweise früher gebaut, also wenn es Ausstellungsarchitektur gibt. Aber letztendlich das Installieren der Arbeiten ist dann doch meistens bis zum Schluss.
Sie hören sich ganz optimistisch an. Gab es denn in den letzten Monaten hohe Pandemiehürden?
Hohe Pandemiehürden gab es, weil wir ist Maria Eichhorn und das kuratorische Team, Leonie Radine, die Assistenzkuratorin und ich, im Venedig auch waren, da teilweise in Archiven auch waren, auch mit Friederike Klussmann vom IFA. Wir haben dort recherchiert und das war mit Maske, mit Voranmeldung. Es sah auch erst nicht so aus, als wenn es klappen würde. Es hat dann Gott sei Dank doch geklappt. Also man merkt natürlich in der administrativen Arbeit jetzt vor Ort, also gerade wir haben, wie gesagt, viel Recherche gemacht, dass da die Pandemie präsent war.
Jetzt, wenn Sie sagen, Sie haben zusammen recherchiert, dann stellt sich natürlich die sehr, sehr spannende Frage, was können Sie uns jetzt über die Arbeit von Maria Eichhorn verraten, die wir hoffentlich alle ab 23. April im Deutschen Pavillon in Venedig sehen können?
Ja, also ich empfehle jedem unsere Webseite. Im Moment ist zum Beispiel das Startbild ein Schnappschuss, kann man sagen, von einer Flagge No Grande Navi, also ein Protestschild gegen die Kreuzfahrtschiffe in Venedig. Das heißt also, was Maria Eichhorn ja häufig in ihrer Arbeit und hier insbesondere interessiert, ist zum einen die spezifische Geschichte eines Ortes, in dem sie ausstellt, und da aber, welche Wirksamkeit hat diese Geschichte bis heute und welche Komplexität und wer sind die verschiedenen Player, die einen Kontext quasi herstellen. Also es sind kulturelle Player, politische, wirtschaftliche, und das ist etwas, was sie interessiert, und das wird auch bei Ihrem Projekt für den Deutschen Pavillon natürlich eine Rolle spielen.
Sind Sie zufrieden mit all dem, was jetzt ein Jahr später als geplant passieren wird?
Dafür bin ich ehrlich gesagt zu aufgeregt, um zu sagen, dass ich zufrieden bin, weil es noch sehr viel zu tun gibt und die finale Ausformulierung des gesamten Projektes noch nicht bis ins Letzte formuliert ist. Das heißt also, es gibt noch einiges zu tun für uns. Aber ich habe sehr viel gelernt in den letzten Jahr, anderthalb Jahren, muss man sagen. Ich habe viel besser verstanden durch die Herangehensweise Maria Eichhorns. Ich habe viel besser die Situation vor Ort verstanden. Wenn man denkt, so gerade auch jemand, der in der Kunst tätig ist, ich fahre immer zur Kunstbiennale und ich denke, ich kenne ja den Deutschen Pavillon und ich kenne diese Situation, und ich habe jetzt als Experte noch sehr, sehr viel hinzugelernt, und das freut mich, und ich glaube, dass, sagen wir mal, ein breiteres Publikum, für das muss das, glaube ich, sehr, sehr erhellend sein, wenn es für mich als Experten schon sehr erhellend ist.
Aber was ist denn dann jetzt das, was Sie so aufregt? Also im positiven Sinne?
Ja, dass ich Dinge gelernt habe, die ich vorher nicht wusste. Und die wollen wir natürlich jetzt nicht verraten. Die wollen wir dann unserem Publikum, und wir wissen auch noch nicht, wie wir diese Inhalte, die wir da neu quasi gelernt haben, vermitteln.
Sagt Yilmaz Cevior in der Kultur vom Tag über seine Eindrücke knapp 3 Monate vor Beginn der 59. Kunstbiennale in Venedig, deren deutschen Beitrag er kuratiert. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit und wünsche noch einen schönen Abend.
Sehr gerne, danke.
In Fazit ist natürlich wieder eine Sondersendung zur Eröffnung geplant. Und jetzt eröffnet Hans von Trotha seine Kulturpresseschau.
In der Taz-Kultur gibt es einiges zu entdecken. Zum Beispiel den inneren Gartenzwerg von Peter Weißenburger, unterwegs zum Bahnsteig 9¾. Unter dieser Überschrift kommentiert der Taz-Autor das jüngst kommunizierte Ziel der Bahn von 80% Pünktlichkeit. Der deutsche Gartenzwerg in mir, gesteht er, ist ab einer Minute Verspätung bereit zur Revolution. Keine echte Alternative sieht er aber im Bundespenis-Vergleich namens Autobahn, auf der es, da hat er recht, ja auch zu Verspätungen kommt. Trotzdem freut sich der Gartenzwerg in mir, also in Peter Weißenburger, diebisch über jede DB-Pünktlichkeitsstatistik. 80% Pünktlichkeit, rechnet er nach, heißt ja, dass jeder fünfte Zug verspätet ist. Davon, als Grundversorgerin für Mobilität in Deutschland attraktiv zu werden, ist die Bahn viel zu weit entfernt, meint Weißenburger und schlägt vor, vielleicht wäre es sinnvoll, würde das Management statt turnusmäßig Quantitätsversprechen auszublubbern, an einer qualitativen Vision arbeiten. Und in der Taz-Rubrik Unterm Strich ist ein großes Versprechen zu entdecken. Der Musik-Streaming-Dienst Spotify, lesen wir da, hat wegen der Verbreitung von Coronavirus-Falschinformationen Schritte zur Aufklärung angekündigt. Aufklärung, was für ein großes Wort. Wer denkt da nicht an Kant oder die ganz Verwegenen unter uns, vielleicht sogar an Hegel? Was uns direkt zur zweiten Grundversorgung bringt, um die es bei uns nicht zum Besten bestellt ist, Stichwort Gesundheit. Kann ein Mediziner als Gesundheitsminister das verkrustete System endlich heilen, fragt Joachim Müller-Jung in der FAZ. Die Überschrift Heftpflaster sind kein Rezept, macht wenig Hoffnung. Und dann Hegel. Die Idee, dass mit der Ampel endlich die Vernunft, Stichwort Aufklärung, in die Gesundheitspolitik einkehre und nur diese die Gesellschaft in die Lage versetze, die Jahrhundert-Gesundheitskrise Corona zu lösen, setzt Müller-Jung an, hatte sich Karl Lauterbach mit einem Hegel-Zitat neulich in der Impfdebatte im Bundestag in große Worte gekleidet. Freiheit ist die Einsicht in die Notwendigkeit. Womit sich, so Joachim Müller-Jung, der Twitter-erfahrenste aller Ampelminister natürlich wissend und willentlich dem Risiko aussetzte, dass Georg Wilhelm Friedrich Hegel das vielleicht gar nicht so gemeint haben könnte, wie in Lauterbachs Rede intendiert. Und, so der FAZ-Autor weiter, so könnte man sich nun stundenlang mit den darauf folgenden Mediendebatten über die echten und angeblichen philosophischen Kompetenzen beschäftigen, die ein Gesundheitsminister mitzubringen hat, um die Krise zu meistern. Zitat Ende. was allerdings wieder nur den inneren Gartenzwerg in uns befriedigen würde und nichts zur Lösung der Krise des Gesundheitssystems beitrüge, bei dem, so lesen wir in der FAZ weiter, die Überversorgung mit dem Unsinnigen auf der einen und die Unterversorgung mit dem Nötigen auf der anderen Seite nicht einmal die eigentliche Fehlsteuerung ist, sondern das Fehlen von nachhaltiger Medizin, nicht zu reden vom Zitat nervtötenden Herumdoktern mit Blick auf die Digitalisierung. Was uns zum dritten Grundversorgerproblem führt, der Digitalisierung im Allgemeinen und der Medien im Besonderen. Der widmet sich Susanne Wahab-Zadeen der Süddeutschen unter der Überschrift Tod durch Algorithmus am Beispiel von Aufstieg und Niedergang des Bezahlsenders HBO. Ein Lehrstück für das Streaming unserer Gegenwart, meint sie. Kleinere Firmen werden stets gefressen, so wie die kleinen Fische von den großen. Manchmal schwimmen sie in den großen Fischbäuchen noch ein bisschen weiter, dann werden sie verdaut. Wahab-Zadeh zitiert passenderweise eine HBO-Produktion, um das Schicksal von HBO auf den Punkt zu bringen. Die Serie Succession über den fiktiven Medienmogul Logan Roy, in der es heißt, sie wollen uns kaufen und als App wieder ausscheißen. Wahab-Zadehs Fazit lautet am Ende: Wir lernen, gute Sender, wie auch gute Filme, Verlagsprogramme und Zeitungen werden nicht von Algorithmen gemacht. Die richten sie vielmehr mittelfristig zugrunde. Die richtigen Entscheidungen treffen Menschen mit Maßstäben, und zwar ihren eigenen. Gilt übrigens auch für gute Radioprogramme.
Die Kulturpresseschau von und mit Hans von Trotha. Fazit heute mit Gabi Wuttke.